Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Trailfahren ist Motorsport, Zweirad-Akrobatik und Fahrtechnik auf allerhöchstem Niveau. Und obwohl es auch eine Trail-WM gibt, ist es doch seit jeher eine vergleichsweise kleine Nische im großen Motorradkosmos. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad, und in dieser Folge möchte ich mal über diese hohe Kunst sprechen. Dazu begrüße ich eine bekannte Stimme im Podcast, nämlich Mona Pekarek.
Hallo.
Hi Mona. Und Mona, für alle, die dich jetzt nicht kennen, dachte ich mir, stellen wir dich nochmal ganz kurz vor, denn wir kennen uns eigentlich schon seit 2018. Da warst du schon Volontärin.
Ja, ich glaube, es fing da an.
Bei
ja.
Motorrad, ich war da noch in meinem Pflichtpraktikum als Praktikant. Und 2020 wurden wir dann gleichzeitig übernommen als Redakteurin und als Redakteur. Und bis letztes Jahr warst du bei uns in der Redaktion im Service-Ressort.
Genau.
Genau. Und deswegen kennen dich bestimmt auch viele schon, weil du ja bei ganz vielen Folgen auch mit dabei warst. Und über dein Lieblingsthema haben wir aber nie sprechen können.
Ja.
Nie so richtig.
Ich durfte nie.
Ich glaube, wir haben es schon mal angedeutet. Genau. Und jetzt bist du, also wir hatten das Thema schon vorher geplant, aber du bist jetzt seit Anfang des Jahres Chefredakteurin des Trailsport-Magazins.
Genau.
Genau. Und deswegen bist du quasi als Gast hier. Und ich habe ja schon ein paar Worte verloren, aber wie erklärst du denn, ja, vielleicht auch Leuten, die gar nicht Motorrad fahren oder Leuten, die das einfach nicht kennen, wie erklärst du denen, was Trail ist?
Ja, also die Frage musste ich mir schon sehr früh und schon sehr oft stellen.
Das denke ich,
weil, ja, weil es einfach mit dem Begriff an sich können die wenigsten was anfangen. Viele kennen es tatsächlich noch früher vom Fernsehen, da lief es mal auf Eurosport, ganz früher die Indoor-WM. Und ja, ich sage eigentlich immer, das ist quasi eine Motorradsportart, da geht es um Geschicklichkeit und um das Überwinden von Hindernissen sozusagen. Man fährt im Stehen, also hat keine Sitzbank. Die Motorräder sehen natürlich auch super speziell aus. Ich denke, das könnte man vielleicht hier oder da mal schon mal gesehen haben. Und ja, dann werden eben einzelne Parcours sozusagen durchfahren und es zählen die Fehlerpunkte und nicht die Geschwindigkeit, wie es bei eigentlich allen anderen Motorradsportarten der Fall ist, weil man ja auf Zeit fährt.
Ja, genau. Ich finde, das sieht eben oft auch relativ, ja, fast schon gemütlich aus, weil du eben so ein langsames Tempo hast. Und gleichzeitig gibt es dann eben diese Bilder, wo es einfach absurd ist, wie dann die Leute einfach von irgendwelchen Baumstämmen rüberhopsen oder quasi irgendwelche Wände hochfahren, vertikale, also wo man sich einfach ja gar nicht vorstellen kann, wie das physikalisch überhaupt funktioniert.
Also, ja, es ist wirklich total anders und Geschwindigkeit hilft tatsächlich da in den wenigsten Fällen, sage ich mal. Also es ist einfach sehr viel Technik und Präzision und Ja,
wenn wir kurz auf die Motorräder eingehen, die sind ja auch ziemlich leicht und das sind doch, oder kannst du es technisch kurz umreißen? Also,
genau,
ja.
Also es sind, in allermeisten Fällen sind es Zweitaktmotoren. Es gibt nur einen oder zwei Hersteller, die Viertaktmotoren anbieten und die meisten fahren auch Zweitakter. Die wiegen um die 70 Kilo. Genau, und die haben eben eine ganz spezielle Konstruktion. Das heißt, man hat sozusagen eine Sitzmulde. Und ja, also man steht drauf, das ist, ganze Geometrie ist darauf ausgelegt, im Stehen zu fahren. Und ja, hat spezielle Reifen und ja, so.
Man hat auch eigentlich, also man hat schon eine Kupplung, natürlich, mit der arbeitet man sehr viel. Also ich bin ja auch schon mal ein bisschen über eine Wiese gerollt damit, aber da hört es dann auch schon auf. Aber du hast, glaube ich, auch, hat auch gar keine klassische, keine Ahnung, du hast jetzt kein Sechsganggetriebe da drin oder sowas,
doch.
Oder? Ja, doch, echt?
Ja, also genau, manche haben fünf oder sechs Gänge. Das ist jetzt, es erscheint vielleicht unnötig, aber es ist ja auch so, dass man, um die Parcours, die verschiedenen zu fahren, muss man ja von A nach B kommen. Das heißt, in der Sektion wird, also ich glaube, den höchsten, den ich jemals benutzt habe, war der vierte Gang für wirklich extrem lange Hänge, wo du wirklich viel Anlauf hast.
Mhm.
Und ansonsten sind die höheren Gänge für die Zwischenstrecke, heißt es, dass man einfach das Gelände sozusagen, ja, dass man die Sektionen erreichen kann.
Aber das sind trotzdem ja reine Sportmotorräder, oder? Also es gibt ja noch diese Wander-Trailer, da geht es dann schon so in die Richtung, da hast du dann, glaube ich, eine schmale Sitzbank.
Genau, ja.
Gab es doch von Beta immer die Alp zum Beispiel, wo du dann eben auch ein Nummernschild hast und, naja, halt auch mal Straße fahren kannst, aber...
Genau, es gibt die Alp von Beta oder auch die Fallride von Montesa beispielsweise. Das sind eigentlich dann Trailer, auch vom Federweg her und auch von der Bereifung, wobei man die natürlich ändern kann, mit Sitzbank, genau. Und das ist eben gerade auf so schmalen Wanderwegen in irgendwelchen Urlaubsgebieten echt super cool. Mhm. Oder aber sonst genau, die drei, das sind Sportmotorräder, sind natürlich zulassungsfähig, dass du es versichern kannst und auch für manche Wettbewerbe braucht man die Zulassung und den Führerschein entsprechend. Aber eigentlich hat jeder eine Kiste mit entsprechenden Anbauteilen zu Hause stehen, die niemals benutzt wird.
Mhm. Und seit wann genau machst du das?
Ich mache es, seit ich 10 bin. Das heißt, das wären dann jetzt so ungefähr 18 Jahre, ja, genau.
Ja, wir kommen da später, glaube ich, nochmal drauf, dass man das ja auch schon deutlich früher noch anfangen kann. Ja, genau, und wenn du es schon so lange machst, da waren ja auch schon ein paar sportliche Highlights dabei. Also du bröttelst da jetzt nicht nur so auf deinem Parcours rum, sondern du machst es ja auch wirklich auf hohem Niveau.
Genau, also man kann sagen, ja, habe ich. Also es ist jetzt natürlich weniger geworden. Aber man kann es natürlich auch nur als reines Hobby am Wochenende im Wald rumfahren. Das macht genauso Spaß. Bei mir ging es damals irgendwie so, hatte ich gar nicht unbedingt das Ziel, als ich angefangen habe, aber irgendwie bin ich dann da so reingerutscht, dass ich dann auch Weltmeisterschaften gefahren bin, 7 Jahre lang. Und ja, da wirklich viele tolle Erlebnisse hatte in verschiedensten Ländern. Und ja, das wurde dann tatsächlich auch schon relativ intensiv, also auch zeitmäßig.
Geht es dann auch über so, ich weiß nicht, erstmal so wie in anderen Sportarten, dass du erstmal so regionale oder deutschlandweite
genau,
Wettbewerbe hast? Ja.
Genau, also eigentlich hat fast jedes Bundesland seine eigene Serie sozusagen. Das ist dann auch, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, für Kinder wie auch für Erwachsene gibt es eben verschiedene Klasseneinteilungen. Und dann geht es weiter mit der Jugenddeutschen Meisterschaft oder Deutschen Meisterschaft. Dann, die sind quasi übers Jahr verteilt. Und dann kann man Europameisterschaft oder Weltmeisterschaften fahren.
Ja, aber ich glaube, als du in Japan warst, das war auch schon, als wir uns schon kannten. Und ich meine, dass du noch erzählt hast, dass das eben ja auch da recht überschaubar ist. Also dass da, oder anders gefragt, wie viele fahren dann da mit? Oder gerade auch Frauen-Trial ist wahrscheinlich nochmal weniger,
ja, es
dann,
ist
oder?
Eine Nische in der Nische sozusagen, ja, auf jeden Fall. Genauso, als ich in Japan war, habe ich hier schon gearbeitet. Das waren 2 WM-Läufe eben und wie viel waren wir? Es ist schwer zu sagen, weil es gab eine Zeit, da gab es nur eine Frauenklasse, jetzt gerade aktuell gibt es sogar 2, was echt cool ist. Und ich sag mal so bis zu 15 Frauen pro Klasse. Es variiert natürlich immer, aber es ist halt auch so, dass der Trailsport einfach wirklich wenig Sichtbarkeit hat. Dementsprechend ist es auch vielleicht gerade als Frau schwierig, entsprechende Sponsoren zu bekommen und dass du wirklich das Ganze so intensiv durchführen kannst. Und ja, das ist so ein bisschen was.
Aber ist das weniger geworden, wenn du sagst, dass das früher auf Eurosport auch lief?
Ja, würde ich so nicht sagen. Also früher waren eben die Indoor-WM-Läufe. Das ist jetzt auch, kann man online quasi streamen. Und früher hatte das war einfach so eine Vertragssache, konnte man es eben im Eurosport anschauen. Ich würde nicht sagen, dass es weniger geworden ist. Es wird natürlich alles irgendwo schwerer, was, sage ich mal, ein Hobby ist, das mit Geld zu tun hat aktuell, ist ja klar. Aber ich glaube, so an sich, ja, es ist jetzt schwierig. Ich glaube, es würde nochmal einen ganzen Tag füllen, die Veränderungen im Reglement und so weiter zu diskutieren. Da gab es Positives und Negatives auch. Ja.
Okay. Ja, aber es ist ja schon ein Aspekt. Also wenn dann doch sowas ja eben im Fernsehen läuft, ist es ja immer ja relativ.
Genau.
Dann schon. Ja, ich weiß nicht, so ein WM-Lauf oder kannst du das sagen, was da so typische Hindernisse, typische Disziplinen sind, wie das so?
Ja, also es kann, kann man eigentlich so umschreiben, also je nach Klasse werden die Hindernisse sozusagen höher und die Sektionen, also das sind diese einzelnen Parcours eben, die man dadurch fährt, einfach schwieriger. Und zudem gibt es natürlich noch verschiedenste Regeln. Es gibt auch Zeitlimits, die im besten Fall keine Rolle spielen, wenn du sauber durchfährst, sag ich mal. Und genau, dann hast du im Prinzip eine Gesamtzeit, also du hast eine Startzeit, dann hast du so 5 bis 6 Stunden Gesamtfahrzeit und fährst dann insgesamt, sag ich mal, um die 30 Sektionen an dem Tag. Und genau, dann hast du eine Punktekarte, es gibt die digital oder auch als Papier, die einfach gelocht wird. Und am Ende wird sozusagen gezählt, wer wie viele Fehler gemacht hat. Die sehen dann so aus, dass man entweder einen Fuß auf den Boden setzt oder stürzt oder verschiedene Regelungen verletzt. Ja, und der mit den wenigsten gewinnt dann.
Ja, und du hast ja auch schon ein paar Mal im Podcast, hast du es auch schon erzählt, dass du ja eigentlich auf der Straße gar nicht so viel Motorrad fährst eigentlich oder auch privat nicht so wirklich. Trotzdem kann man, also ich denke mal ja, aber wie viel kann man davon mitnehmen für größere Motorräder, für Straßenmotorräder, für größere Enduros, schwere Reise-Enduros?
Also tatsächlich erstaunlich viel. Also ich hatte das auch erst bemerkt natürlich, als ich dann wirklich auf der Straße gefahren bin, weil ich das nie als Teenager oder so mein Ziel war. Ich möchte beispielsweise im Gelände sicherer werden, um auf der Straße irgendwann mal gut zu fahren. Meist mittlerweile wird es ab und zu so gemacht, was ich auch gut finde. Man hat einfach beim Trail, besonders wenn man es als Kind anfängt, eine extrem gute Motorradbeherrschung. Also ich will mich auf keinen Fall jetzt selbst loben, aber einfach, so sag ich mal, generell das Trailer einfach genau spüren, Zentimeter, Millimeter genau, was das Motorrad macht und extrem schnell reagieren können. Sie haben extrem viel Gefühl an der Kupplung beispielsweise. Das ist das, was mir eigentlich als erstes aufgefallen ist. Dass Straßenmotorradfahrer oft so gar nicht die, sag ich mal, die Bandbreite in der Kupplung benutzen. Also, dass man entweder fährt oder steht. Aber dass dazwischen natürlich auch noch ein Schleifpunkt existiert. Sowas, weil wir halt beim Trail einfach permanent diesen Schleifpunkt benutzen. Und dadurch, dass wir beim Trail eigentlich nur vier wirkliche Kontaktpunkte zu dem Motorrad haben, also beide Hände und beide Füße, dazwischen ist nicht mal eine Sitzbank, die du wie beim Endurofahren einklemmen kannst. Das heißt, du musst einfach extrem deinen Körper so beherrschen können, dass du, ja, sag ich mal, das Gerät mit nur Millimeter feinen Bewegungen kontrollieren kannst. So. Und auch gerade, wenn es dann tatsächlich mal minimal rutscht oder so auf der Straße, was ja durchaus mal vorkommt, dann ist es halt bei einem Trailer, der kann ganz schnell reagieren und merkt, wenn es jetzt nach rechts rutscht, wo muss ich jetzt wie mich bewegen, dass man das wieder ausgleicht.
Ja, ich kann mir das vorstellen, weil wir hatten das ja auch in dieser Folge mit dem Bernd Thiemer zum Beispiel, mit Enduro-Trainings, dass du da ja in einer relativ gefahrlosen Umgebung bei niedrigeren Geschwindigkeiten merkst, wenn zum Beispiel das Hinterrad irgendwie rutscht oder so oder du dich verbremst oder wie auch immer. Und ich stelle mir das auch so vor, dass es dann einfach nochmal auf einem viel, viel langsameren Niveau ist und du aber gleichzeitig dadurch nochmal viel mehr Balance halten musst und diese kleinen Reflexe ja eben trainierst.
Genau, und auch die Sache, die man eigentlich bei allen Fahrtrainings lernt, dass man sich nicht am Lenker festhalten soll. Das hat, glaube ich, wirklich jetzt mittlerweile schon mal jeder ein bisschen gehört. Das ist beim Trail zum Beispiel unmöglich. Also du musst einfach ganz viel Stabilität auch im Rumpf haben. Das hat auch schon ein bisschen eine körperliche Komponente sozusagen, die man da intuitiv mittrainiert sozusagen, um eben sich nicht festhalten zu müssen. Und ja, auch was ich auch noch gerade sagen wollte, als du die gefahrlose Umgebung beschrieben hast, ist natürlich auch so, dass ich in meinem Leben schon, weiß nicht, hunderte, tausende Male hingefallen bin mit dem Motorrad und auch das Stürzen A gelernt habe und B wirklich wenig Angst vorm Stürzen habe. Also klar, auf der Straße passiert natürlich viel, viel mehr. Aber ich sehe das gar nicht so als riesige Gefahr, muss ich sagen. So. Ja, das ist auch nochmal ein bisschen ein Aspekt.
Ja, also ich erinnere mich halt schon dran, dass du eben bei vielen Gelegenheiten, ich meine, das ist auch schon mal erzählt, du bist jetzt nicht die allergrößte, so kann man ja sagen. Und natürlich, wenn du dann irgendeine Dienstreise hast und dann musst du halt unsere Dauertest-GS nehmen, dann ist das halt erstmal so ein Berg von Motorrad, was da vor dir steht.
Ja.
Aber auch diese Geschichte da in Marokko, letztes Jahr war das, meine ich, da bist du auch mit der Teneré 700 eben, keine Ahnung, durch die Wüste gefahren. Und das sind wahrscheinlich genauso Sachen. Du kannst es halt dann trotzdem ausgleichen mit deiner Fahrtechnik so. Und das macht einem dann schon klar, wie wichtig sowas ist und deswegen habe ich auch regelmäßig Lust, selber da auch mal irgendwie zu investieren. So.
Ja, gerade bei Reise-Enduro ist es ja wirklich so, dass du, sobald es ins Gelände geht, sagt dir ja wirklich jeder, du musst im Stehen fahren. Das, das machen dann auch schon die meisten, aber dieses im Stehen fahren ist bei mir eigentlich natürlicher als im Sitzen fahren beispielsweise und dadurch fühle ich mich eben da mehr zu Hause sogar, als wenn ich irgendwo drauf sitze und Ja, das ist eben auch das, was halt eben in der Reiseenduristen sehr, sehr gut üben können auf einem Trail-Motorrad, diese stehende Position einfach.
Ja, vor allem das muss ich auch sagen, also ich sag's auch, weil ich selber genauso gemacht habe. Ich meine, man macht es so, erstmal man steht auf, weil es cool aussieht, weil man denkt, man macht es so, aber das braucht schon auch ein bisschen Technik und mittlerweile weiß ich, was ich da tue. So.
Ja.
Also einfach nur aufstehen ist es ja auch nicht getan.
Genau.
Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Würdest du auch sagen, dass, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange oder wenn man noch mit 40, 50 anfängt, bringt das in dem Sinne noch so viel? Also natürlich, macht wahrscheinlich Spaß, aber kann man sich da überhaupt noch so viel beibringen, da so viel rausziehen fürs normale Motorradfahren?
Ja, also auf jeden Fall. Klar, jeder kennt es, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, Dinge zu lernen. Aber das heißt ja nicht, dass du nie wieder was lernen kannst, sobald du ein gewisses Alter erreicht hast. Das stimmt ja überhaupt nicht. Man muss sich vielleicht mehr damit beschäftigen und natürlich auch die körperliche Komponente kommt bei manchen dazu. Da hat man hier und da mal schon mal was verletzt gehabt. Aber auch das ist eigentlich beim Trail, wirklich das Risiko ist super gering. Also das heißt, man kann immer nur so viel riskieren, wie man gerade möchte. Man muss nicht Sprünge springen, wie beim Motocross beispielsweise. Oder eine gewisse Geschwindigkeit haben, um stabil zu sein. Mhm. Du kannst da deine Kreise drehen erstmal und ich würde sagen, es bringt jedem, also in jedem Alter, ich kenne super viele, die spät angefangen haben und die haben mega Spaß, allein schon mal das. Und ja, fahren auch echt gut. Also es gibt da eigentlich keine Grenze und ich würde sagen, es bringt jedem was, aufs Dreimotorrad ab und zu mal drauf zu stehen.
Ja, es war jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch gefragt oder ein bisschen akademisch so, weil ich meine, es fängt ja keiner mit dem Trail an, um seine Reise-Enduro-Technik zu verbessern. So, ich meine.
Na doch, es gibt schon. Also,
Also es sollte ja schon auch Spaß machen wahrscheinlich.
Das tut es von ganz alleine eigentlich dann. So, wenn man irgendwo man muss das ja meistens oder so, macht man es an einem Verein. Mhm. Manche machen es auch in ihrem Garten, wenn sie es können. Aber
wenn der Garten groß genug ist.
Ja, genau, oder es niemanden stört. Das kommt natürlich noch dazu, dass irgendwie eine gewisse Gemeinschaft dann dabei ist und man Gleichgesinnte, auch Gleichaltrige findet. Und also es gibt schon viele, die dieses auch ein bisschen als Training nutzen und es gibt auch Angebote, wo man das gezielt, sage ich mal, auch nur einzeln machen kann, um einfach mal das rauszufinden, wie es ist.
Mhm. Ja, so über einen Verein oder es geht wahrscheinlich auch hauptsächlich über Vereine, weil du dann eben immer ein entsprechendes Gelände hast, oder? Wo du das dann auch...
Genau, also es ist halt, wie bei jedem Motorsport in Deutschland, wird es nicht leichter, sage ich mal. Und wir haben halt eben nicht die Situation, dass man einfach irgendwo im Wald rumfahren darf offiziell. Daher gibt es spezielle Vereine, die Vereinsgelände haben, es gibt auch meistens Vereinsmotorräder, die man ausleihen kann, um mal das auszuprobieren. Und ansonsten hat man dann einen geringen Mitgliedsbeitrag und findet vielleicht sogar irgendwie noch neue Freunde und kann dann danach regelmäßig fahren.
Also man muss sich jetzt nicht sofort einen Trailer selber kaufen sondern man kann da auch erstmal was ausleihen und.
Genau, also meistens, also die allermeisten Vereine haben Leihmotorräder da, gerade für Schnupperer, weil sonst kannst du ja gar nicht anfangen und dann da einfach mal anrufen und sagen, dass man interessiert ist. Auch für jedes Alter übrigens, da kommst du bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, auch für Kinder sehr interessant. Und ja.
Ja, weil ich finde halt schon, wenn du jetzt bei uns im Motorradkatalog zum Beispiel auch blätterst, das ist genauso wie Sportenduros, wenn da halt erstmal 8, 9, 10, 11.000 Euro stehen, das ist halt schon auch mal eine Hürde.
Ja, es ist wirklich brutal. Also Neufahrzeuge, das habe ich mich jetzt auch schon mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, wurden natürlich in jedem Bereich teurer und beim Trail war der Preis schon grundsätzlich recht hoch dafür, dass das eigentlich so aussieht, als wäre da technisch nicht viel drin. Das ist im Prinzip, es gibt auch Mountainbikes, die teurer sind mittlerweile. Da fragt man sich das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber es liegt einfach im Grunde daran, dass das eine sehr kleine Auflage ist, sage ich mal. Also eine geringe Stückzahl, die produziert wird, oft in Frankreich oder Spanien im Haus. Und das macht es einfach teuer.
Es sind auch so gefühlt irgendwie die gleichen Hersteller, die ich auch schon so aus meiner Kindheit kenne, weil mein Papa ist früher ab und zu Trail gefahren. So, und die kennt man halt dann irgendwie und das sind, glaube ich, immer noch die.
Genau, es kommen tatsächlich schon auch mal welche dazu und welche fallen weg. Da bewegt sich schon ein bisschen was jetzt auch gerade mit so neuen Technologien, sage ich mal. Ja, aber natürlich, der Markt ist klein, aber auch es gibt auch einen guten Gebrauchtmarkt natürlich, was ich jedem empfehlen würde, der neu anfängt. Das war bei uns genauso.
Aber ist, wenn das alles Zweitakter sind oder fast alle, hast du da trotzdem irgendwelche Bestimmungen mittlerweile mit Abgasnormen oder sowas? Oder ist das, weil es halt Sportmotorräder sind, ist es?
Genau, also meines Wissens nach werden die davon auch nicht betroffen sein, weil es durch die Sonderregelung rausfällt. Klar, weil, wie gesagt, es
weil Zweitakter sind ja eigentlich mittlerweile tot, bis auf eben ältere Fahrzeuge, genau, oder genau. Sport eben.
Aber ja. So wie wir sie natürlich fahren, sind sie natürlich auf der Straße nicht illegal. Also du hast dann, wie gesagt, dieses Zulassungskit dabei, wo alle möglichen Anbauteile und auch ein anderer Krümmer und so weiter dabei sind, dass du eben möglichst die Gesetze einhältst. Aber
ja. Ja, du hattest doch auch letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, da warst du doch auch in Schottland bei so einer Trial, was war das, Six Days waren das, oder?
Genau, das war vorletztes Jahr, glaube ich.
War das nicht auch, also das fand ich auch interessant, weil das war doch auch mit sehr viel Straße zwischendurch. Wie hatten das funktioniert?
Ja, das ist ein kleiner Sonderfall. Also das ist wirklich sehr selten, dass man so weite Strecken zurücklegen muss mit dem Trailer, und dafür sind sie auch wirklich nicht gebaut. Das fällt da wirklich extrem auf, also allein schon angefangen bei den Reifen, die halt sehr weich sind und Stollenreifen sowieso, aber wie gesagt, die sind weich und du fährst eigentlich einen sehr geringen Luftdruck im Gelände, was du dann im besten Fall für die Straße ein bisschen aufpumpst, aber
ja, das machst halt dann auch nicht, wenn du so ein Ding mitfährst.
Genau, also das ist wirklich nicht optimal, und dadurch, dass du dich gar nicht wirklich hinsetzen kannst, beziehungsweise wenn du dich da so reinfaltest, kannst du die Hinterradbremse nicht mehr benutzen oder sowas, weil du nicht rankommst. Also ist nicht optimal, ja, aber es ist bei dem Wettkampf speziell irgendwie ein Teil davon, dass man sich da auch mit arrangiert. Und wir haben beispielsweise ich bin im Zweitakter gefahren, da sagt man tatsächlich, dass die Viertakter ein bisschen im Vorteil sind. Bei mir war es so, dass wir ab und zu, habe ich mit meinem Mechaniker so abgestimmt, wieder einige Tipps, auch teilweise per Telefon direkt aus dem Moor herausgegeben hat, ab und zu den Choke reinzumachen sozusagen, dass sie eben nicht abmagert auf der Straße. Also das, genau.
Ja, aber das ist, genau, die hat, du hast doch wahrscheinlich auch kaum eine wirkliche Reichweite, oder? Das kommt ja auch noch dazu,
ja,
oder?
Ja, das ist ungefähr 2 Liter am Tank sozusagen. Da gibt es dann natürlich, bei sowas ist das natürlich einkalkuliert, da gibt es dann Tankstops und so weiter, aber nee, darauf sind sie eigentlich nicht ausgelegt. Okay.
Ja, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte auch. Hat auch viel, viel Leserresonanz ausgelöst.
Genau. Das kann man vielleicht nochmal sagen, dass die ja auch als Geschichte hier stattfand.
Ja.
Manche wissen es ja vielleicht nicht. Und sie war zwar am Ende nicht so erfolgreich, aber das Erlebnis bleibt auf jeden Fall.
Ja, aber gab es jetzt, ich weiß nicht, wenn du das schon so lange machst, gab es da mal, also keine Ahnung, mit 10, da habe ich, glaube ich, gerade aufgehört, Fußball zu spielen, und mit 12, 13 hatte ich da mal so eine Skateboard-Phase. die hat dann auch nicht so viel länger gedauert. Was hat dich da bei der Stange gehalten, dass du das bis jetzt machst?
Ja, es ist wirklich erstaunlich, aber gut, ich glaube, das sagt so ein bisschen jeder, der so intensiv dann sowas betreibt, dass es irgendwann wie so eine zweite Familie wird. Du hast natürlich super viele Freunde, Bekanntschaften, und deine Eltern machen natürlich auch mit. Das ist, wenn du als Minderjähriger anfängst, natürlich essentiell, dass sie da mit dabei sind. Und dann wird es irgendwo Teil deines Lebens. Und wie gesagt, man hat auch da Partys und macht Sachen außerhalb vom Gelände natürlich, weil du da Gleichgesinnte findest, die auch irgendwo ein bisschen ähnlich ticken, weil der Sport eben so speziell ist, dass du auch, dass eigentlich nur die dabei bleiben, die schon sich ein bisschen ähnlich sind, sag ich mal. Und wenn es dann irgendwo auch so ein bisschen läuft, man merkt so, hey, ich kann da irgendwo mitfahren und kann Länder sozusagen besuchen durch diesen Sport, dann dann bleibt man da irgendwie hängen.
Wann warst du dann das erste Mal da im Ausland unterwegs oder bei Wettbewerben?
Ich glaube, 2012 war mein erster WM-Lauf. Also ich glaube, ich bin mal einen gefahren, oder einen EM-Lauf in Deutschland, den allerersten. Und dann gibt es, glaube ich, 2012 in der Schweiz, war, glaube ich, dann der erste.
Und hast du da auch schon Sponsoren oder war das alles noch zusammengekauft?
es ist, wie gesagt, beim Trail generell schwierig, und wenn, dann auch nur wirklich, wenn du direkt sehr, sehr gut bist. Ich hatte da leichte Unterstützung durch das, durch die Marke, die ich gefahren bin, also durch die Motorradmarke, habe aber jetzt natürlich kein Motorrad gestellt bekommen. Das bekommen tatsächlich die wenigsten. Ja, und natürlich ein sehr, sehr großer Faktor waren einfach meine Eltern, die das finanziert haben. Und das ist schon immer, ich meine, ne, als Kind oder Teenager, da begreift man das Ganze nicht so richtig. Aber jetzt heutzutage weiß ich natürlich schon, dass der allergrößte Teil daher kam und auch ein großer Faktor, der halt Zeit ist, der da rein investiert wurde, nicht nur von mir, sondern eben gerade von meinen Eltern, die natürlich berufstätig waren. Ja, so ist es.
Ja, ab wann, jetzt kommen wir mal langsam zum Thema Kinder, ab wann kann man das machen? Also ich weiß, du hattest auch mal so eine Geschichte gemacht mit so einem ADAC Junior Cup, war das, glaube ich. Und da waren das schon echt sehr, sehr kleine.
Ja, genau. Kinder, also es ist, also wenn wir jetzt mal außerhalb der Wettkämpfe sehen, dann ist es eigentlich so, mittlerweile fahren ja Kinder, die ja unter 2 sind, schon wirklich gut Laufrad beispielsweise, ne? Und die gibt es zum einen jetzt schon mal mit Gasgriff, was schon mal gar nicht so weit von dem Motorrad entfernt ist. Mhm. Und dann gibt es halt eben wirklich sehr, sehr kleine Trail-Motorräder, die eigentlich Laufradgröße haben schon fast. Die sozusagen angeboten werden ab 3 Jahren, kann man sagen. Kommt natürlich immer drauf an, Koordination und Beinlänge. ja, und so kann man da eigentlich schon wirklich sehr, sehr früh rumfahren. Das machen natürlich viele, deren Eltern irgendwo schon in diesem Bereich sind, aber auch viele Eltern, die zum Beispiel Motocross fahren oder Enduro, da kriegen die Kinder jetzt halt heute erstmal ein Trail-Motorrad, um da wirklich sicher erstmal langsam fahren zu üben und dann irgendwann, wenn sie lieber schneller fahren wollen, das gut zu können.
Ja, aber so von außerhalb kommen da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es in deinem Verein ist, aber das ist wahrscheinlich eher selten, oder dass da Eltern kommen, die halt damit gar nichts zu tun haben, oder?
Ja, also das gibt es schon auch. Also wir haben, das macht eigentlich jeder Verein, auch spezielle Schnupperangebote und werben da auch damit, weil man eben ja für den Nachwuchs was tun muss, weil ich sag mal, innerhalb der Bubble werden nicht genug Nachwuchs produziert. Genau, und da wird ganz viel auch, was heißt ganz viel, also ab und zu auch mal, ne, in Schulen irgendwo Flyer verteilt oder so. Oder die Eltern kommen mit ihren Kindern zum Zuschauen bei Wettkämpfen oder bei Trainings und dann entweder finden sie es cool und wollen es mal ausprobieren. Und dann gibt es schon auch einige Eltern, die dann eben da dabei bleiben, genau.
Ja, ist halt, glaube ich, auch was ganz anderes, als wenn du jetzt deine Kinder irgendwie auf die Motocross-Piste lässt, so, die dann natürlich auch größer sind, aber ja, also dieses, weiß ich nicht, doch recht geringe Verletzungsrisiko so.
Genau, also es gibt echt super viele Punkte, die dafür sprechen, ein Kind, das irgendwo Motorsport gut findet, erstmal auf ein Trail-Motorrad zu setzen oder auch zu stellen, dann irgendwann, anfangs sitzen sie meistens noch. Ja, allein schon, dass du wirklich im Schritttempo, du kannst die Kindermotorräder einstellen, dass die, selbst wenn sie aus Versehen Vollgas geben, nicht irgendwo in den Busch fliegen, dann kannst du nebenher laufen eigentlich auch, kannst sie vielleicht sogar festhalten, dann gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen an den Motorrädern, so ein Abreißschalter, dass das Motorrad ausgeht, sobald man hinfällt. Und ja, und es tut den Kindern auch wirklich seltenst weh, wenn sie irgendwie umfallen, weil du bist so nah am Boden und bist so langsam.
Ja, aber da sind wir wahrscheinlich auch schon wieder voll im Elektrothema drin, oder? Oder gibt's überhaupt noch Verbrenner für Kinder?
Es gibt es noch, also bei den ganz kleinen, sage ich mal, in Deutschland nahezu nicht.
Gab es das zu deiner Zeit überhaupt?
Genau, also in meiner Zeit gab es, es klingt jetzt so, als wäre ich ultra alt, aber das ging jetzt wirklich schnell mit den Elektromopeds, dass das so kam. Nee, früher waren eben die kleinsten, gut, viele haben in der PW50 angefangen, das kennt man ja noch, das war dann kein Trail-Motorrad, sondern halt ja eine kleine PW, aber es gab auch Automatik 50er quasi. Das waren dann die kleinsten, die es gab. Die waren aber auch schon gar nicht so klein. Also
ja, das denke ich mir, ja.
Heutzutage gibt es nämlich, also auch was die Beinlänge eben angeht, dass man runterkommt, nochmal viel kleinere. Und heute fangen eigentlich die Verbrenner mit 80 Kubik an sozusagen. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, die Kinder, die mit Elektro angefangen haben, manche sagen ganz bewusst, ich möchte gar keinen Verbrenner, ich finde es irgendwie unheimlich und die sind das auch gewohnt und möchten auf dem Elektro bleiben. Und da gibt es mittlerweile eben die Möglichkeit, das auch zu tun. Und aber manche sehen auch gerade die ne, die Cracks, die da eben mit ihren Verbrennern fahren im Verein oder wo auch immer und wollen dann auch einen Verbrenner fahren und ja.
Ja, ich glaube, objektiv ist das ja bestimmt wieder so eine Nische, wo das gut funktioniert an sich, aber wenn du da so viel mit der Kupplung arbeitest, wie wird genau. das dann gelöst beim...
Ja, es ist echt ein großes Thema aktuell. Also die ersten elektrischen Dreimotorräder, die aufkamen, hatten tatsächlich noch keine Kupplung. Und da, also man kennt ja auch viele Enduros, die ohne Kupplung funktionieren. Und da geht's auch noch, würde ich sagen. Also ich persönlich brauche so irgendwo schon, weil ich es halt auch gewohnt bin.
Ja, man muss da so gegen die Bremse ein bisschen
Ja, genau.
arbeiten,
aber es ist
oder?
Natürlich... kein Vergleich, wenn du nicht sozusagen vorladen kannst. Und ja, eine Kupplung gibt natürlich auch eine gewisse Präzision, die man mit dem Gasgriff an sich so gar nicht hinbekommt. Und genau, die Kinder, die haben keine Kupplung, also die ganzen Kinder-Mopeds, die vermissen es auch nicht, weil sie kennen es eh nicht. die machen das wirklich sehr, sehr gut und können halt tatsächlich das Gas auch super gut dosieren, weil sie es einfach so gelernt haben mit dem Gasgriff. Die neuesten elektrischen Halbmotorräder haben aber tatsächlich eine mechanische Kupplung, ganz normal. Und das, also bin ich jetzt auch schon einige gefahren, es funktioniert wirklich super gut. Manche haben jetzt tatsächlich auch schon so einen kleinen Geräuschfaktor oder so eine Art elektronisches Standgas eingebaut, was natürlich nochmal ein Stück weiter an den Verbrenner rankommt vom Gefühl her. Und ja, ich meine, das große Thema ist natürlich auch da, das Akkumanagement, sage ich mal. Weil so ein Wettkampftag, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dauert auch mal 5-6 Stunden. Klar fährt man nicht die ganze Zeit, aber einer reicht da eben auf keinen Fall. Und ja, so ist es aktuell. Also ich glaube, da geht noch mal ein bisschen was nach vorne auch. Was auch gut ist, weil eben die Auflagen auch immer strenger werden, was die Gelände auch angeht und... Ja, da passiert einiges.
Okay, also ist das auch was, um so ein bisschen die Zukunft vielleicht des Sports? Oder ist es schon zu negativ gesehen? Ich weiß nicht.
Nö, würde ich nicht sagen. Also vor allem finde ich es halt extrem gut, dass gerade die Kids, also ich finde es nicht an sich gut, dass sie Elektro fahren, aber ich finde es gut, dass irgendwie diese Szene, diese Kinderszene, also in meinem Gefühl extrem gewachsen ist durch diese Möglichkeit eben, weil viele halt wirklich auch, wenn das so kleine Mopeds sind, die kannst du im PKW hinten reinschmeißen, also reinlegen. Mhm. Und die können auch im Vorgarten einfach da ihre Kreise drehen.
Ja, das stinkt auch nicht, wenn es im Kofferraum liegt.
Genau, genau, es läuft nichts aus.
Ja.
Und das eröffnet einfach irgendwie den Sport so ein bisschen für eine neue Zielgruppe vielleicht auch und generell für Kinder. Und also ich würde nicht sagen, ne, dass Verbrenner jetzt generell schon akut bedroht sind irgendwo, aber dass sich Firmen da Gedanken machen und die Technologie weitergeht, finde ich schon natürlich sehr, sehr gut.
Und ist das dann, also ich weiß nicht, wird dann in so Wettbewerben, sind es dann getrennte Klassen auch oder fährst du da gemischt oder?
Meinst du Elektro und Verbrenner
ja,
jetzt meinst du?
Ja, genau.
Teils, teils. Also es gibt mittlerweile zum Beispiel auch eine reine Kinder-Elektro-Serie, da wie der Name schon sagt, fährt nur elektrisch. Das ist jetzt seit ein paar Jahren etabliert in Deutschland und gibt es auch im Ausland. Dann gibt es aber auch die ganz normalen Wettbewerbe, die dann gemischt gefahren werden. Mhm. Jetzt haben wir dieses Jahr bei der Jugenddeutschen Meisterschaft zum ersten Mal eine eigene Wertung gehabt. Das heißt, du hast die Gesamtwertung ganz normal, bist aber nochmal, wirst du extra geehrt, wenn du beispielsweise der oder die Beste mit dem Elektromotorrad dann warst.
Und hast du jetzt abgesehen von der Kupplungsproblematik, hast du da noch andere, ja, ich hätte jetzt fast Handicaps gesagt, also ist zum Beispiel das Gewicht, ist das vergleichbar oder ist der Schwerpunkt dann anders oder gibt es da noch andere Sachen, warum die sich anders anfühlen?
Ja, also das Gewicht ist vergleichbar tatsächlich.
Also wenn es so feinfühlig ist, meine ich dann?
Genau, also ich meine, es ist alles irgendwo Gewöhnungssache, allein, also das ist schon mal die erste Sache, wenn du jetzt wirklich frisch umsteigst, ist es teilweise wirklich nicht einfach, wenn du jahrelang Verbrenner gefahren bist. Der Schwerpunkt finde ich schon, dass der höher ist, einfach weil der Akku ja irgendwo sitzen muss und genau einfach quasi nicht diese rotierenden Massen, wie man ja sagt, man kann sich darunter immer nicht so viel vorstellen, finde ich, aber diese Grundstabilität, die ein Motor durch sein Laufen oder durch das Standgas, die er gibt, wenn du beispielsweise balancierst, fällt da eben so ein Stück weit weg, was aber auch im Prinzip Gewöhnungssache ist.
Mhm.
Und es gibt auch beispielsweise Elektromotorräder, die leichter sind als Verbrenner, die aber auch ein bisschen Leichtbaukomponenten haben, wo manche jetzt sagen, okay, das ist vielleicht aber auch gar nicht für jedes Fahrergewicht dann wiederum ausgelegt.
Okay, und sind die dann, ja, ich könnte es nachschauen, aber sind die dann auch teurer oder ist es vergleichbar oder?
Also ja, die sind leider die, ich sag mal jetzt die ausgewachsenen für Erwachsene mit Kupplung und ja, die modernsten sind schon nochmal teurer als Verbrenner. Nicht extrem viel, aber schon spürbar. Auch einfach, da sind natürlich die Stückzahlen nochmal kleiner. Und
ja, und die ganze Entwicklung wahrscheinlich, oder?
Da steckt sehr viel Entwicklung drin, genau.
Ja.
Die Kinder-Elektromotorräder, da wie gesagt, gibt es gerade eigentlich ein Monopol, was die Elektromotoren angeht. Ja, sind auch nicht günstig. Also wie gesagt, es ist leider wirklich irgendwie ein Motorsport. Das ist halt,
ja, klar.
Ist halt ein Faktor.
Das kostet halt alles irgendwie. Also ich meine, jedes Hobby kostet irgendwie Geld.
Genau, und bei den Kindern, ja, da gibt es mittlerweile auch schon einige Gebrauchte. Da ist natürlich immer die Akku-Thematik, die kannst du natürlich dann aber auch nachkaufen. Ja.
Ja. Aber ich glaube auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ich glaube zumindest in Richtung Ausrüstung. Weiß ich nicht, braucht man jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel am Anfang auch, oder?
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. wir haben ja diese offenen Helme, die kennen die meisten ja. Und
also Jethelm mit Schirm quasi.
Genau, und im Prinzip kann man schon auch sagen, da fehlt natürlich ein Stück Helm, was das Ganze irgendwo auch günstiger macht. Also da gibt es wirklich, ja. Gibt schon günstige Modelle. Und ja, wir fahren, also Rückenprotektor beispielsweise ist Pflicht mittlerweile bei den Kindern, aktuell glaube ich sogar auch ein Brustprotektor. Da gibt es dann so Kombinationen eben. Schulter und Ellbogen haben die wenigsten an. Dann Knieprotektoren eigentlich wiederum die meisten. Das sind auch eher so weiche, bewegliche, die es aber ja eigentlich jetzt mittlerweile überall drin gibt. Es gibt auch Hosen, die das schon mit eingebaut haben. Und dann ja, ein paar Stiefel. Die sind relativ weich sozusagen, dass du da viel Gefühl hast und dich gut bewegen kannst und so ein paar dünne Handschuhe und ja, dann so ein Satz Klamotten, das ist eigentlich nur Stoff, das kostet auch nicht so viel.
Ja gut, aber ich habe schon rausgehört, so eigentlich kommt man gar nicht drum rum, oder dass man sich dann einen Verein wendet und wenn es die auch bundesweit gibt, sage ich mal, dann...
Genau, also es ist einfach auch eine gute Adresse, selbst wenn man vielleicht nicht vorhat, wirklich aktiv in einen Verein einzutreten, weil es ist natürlich auch so, ein Verein lebt auch davon, dass die Leute dann mithelfen bei Veranstaltungen und so weiter. Das pflegt zwar der eine mehr als der andere, aber es ist natürlich schon eigentlich so gedacht. Und wenn man halt weiß, okay, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, dann macht es vielleicht auch wenig Sinn, aber es ist einfach... für den Einstieg eine gute Adresse, einfach um das mal zu sehen, um mal mit den Leuten zu sprechen. Und dann gibt es dann natürlich auch immer Leute, die sagen, hey, ich habe hier von meinem Kind die Stiefel, die sind ja mir jetzt eh zu klein, hier kannst du die haben und so, ne?
Aber hat sich dein, ich weiß nicht, jetzt hast du ja doch in ziemlich viele Segmente und verschiedene Arten des Motorradfahrens auch mal richtig, ja, nicht nur reingeschnuppert, sondern auch wirklich erlebt. Hat das deinen Blick auf das Trailfahren oder wie hat es das verändert? Also kannst du es jetzt noch mehr wertschätzen oder ist es, ich weiß nicht.
Also ich sage immer noch, und das sage ich schon immer, das ist für mich einfach die beste Art, das Motorrad zu fahren, einfach weil es auch so komplex ist. Also es ist, du musst halt wirklich viel den Kopf einsetzen, und aber zugleich darfst du es nicht zu sehr an manchen Stellen. Ja, du musst viel dafür tun und ich finde es einfach, einfach sehr besonders und für mich ist es immer noch ja, das Beste, was man so irgendwie auf zwei Rädern machen kann. Es ist so vielfältig auch und du kannst im Prinzip, wenn du irgendwo einen Baumstamm hast, kannst du dich da wirklich einen Tag lang beschäftigen. Es ist echt Wahnsinn, wo ich mich mit dem Straßenmotorrad fragen würde, was man dann da so macht,
ja.
Außer zu parken. Ja, und im Prinzip natürlich zehre ich auch schon davon, dass ich das so früh angefangen habe, egal worauf ich sitze. Ich würde sogar sagen, dass es beim Autofahren hilft teilweise, weil man schon einfach auch dieses Kupplungsgefühl auch beim Autofahren hilft und auch die, dass man sehr aufmerksam ist, was in der Umgebung passiert und was für einen Untergrund man gerade hat. Und Ja, ja. Ich könnte jetzt noch philosophischer werden und auch sagen, dass das mir im Leben viel gebracht hat, was tatsächlich auch der Fall ist, aber das werde ich jetzt mal nicht so ausbreiten.
Ja, gut, ich meine, es ist natürlich, wenn das so viele Komponenten hat, soziale auch, dann ist es natürlich irgendwo auch ein Halt irgendwo in vielen Situationen vielleicht. Ja,
das allein schon und das die Sache, die ich eigentlich auch immer sage, ist, dass Trials so ein bisschen, du scheiterst einfach sehr, sehr oft, also wirklich ist es teilweise sehr frustrierend. Du musst halt echt extrem viel Konstanz und Willensstärke beweisen, dass es da nach vorne geht und Sachen halt tausendmal probieren. Und das ist halt sowas, wo man sagt, das bringt dich wirklich irgendwo weiter, dass du mit Scheitern oder Niederlagen, die du da mehrmals am Tag quasi erlebst, irgendwie sehr gut umgehen kannst. So.
Ja, ich kann mir das schon auch vorstellen. Also mich macht das ja auch auf so einer, abstrakten Ebene, weil ich es, wie gesagt, noch nicht wirklich viel probiert habe. Aber mich spricht das schon auch ein bisschen an oder deutlich mehr als jetzt. Ja, natürlich ist es auch krass, wenn du mich im Motocrosser siehst, die da, was weiß ich, was für absurde Sprünge machen oder irgendwelche steilen Hänge runterfahren und sowas. Aber ja, gerade dieses langsame, überlegte, technische so und dann auch noch gepaart mit dem, du tust dir vielleicht nicht so wirklich weh, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche großen, krassen Sachen machst, dann.
Genau, das beim Motocross ist halt irgendwie so, irgendwann ist da der Sprung und entweder du springst ihn jetzt oder nicht. Und da gibt es nicht so Stufen. Und beim Trail gibt es halt echt, es gibt natürlich 3 Millionen Formen von Baumstämmen beispielsweise und Steinen und Hängen und Kurven. Und da kann man sich so gut steigern und hat dann halt auch genauso viele Niederlagen, wie man hat, hat man genauso viele Erfolge dann auch, wenn man eben neue Sachen geschafft hat.
Ich habe ja auch letzte Woche nochmal kurz nachgeschaut, so um das so ein bisschen zu umreißen, das Thema. Und ich habe dann auch gesehen, dass es so, das ist ja fast schon so alt wie das Motorrad selber eigentlich, oder? Also ich habe jetzt irgendwie 1911 im Kopf noch.
Ich sage jetzt einfach mal weil ich bin nicht so gut vorbereitet wie du. Aber ja, auf jeden Fall. Also sage ich mal, die Idee, mit dem Motorrad im Gelände zu fahren, die haben die Leute schon sehr, sehr früh gehabt.
Ja, es war ja wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass du der gute Straße so,
Ja, genau. Und also die Technik hat sich weiterentwickelt und so, aber es gibt auch in Deutschland oder auch international in anderen Ländern sogar mehr eine sehr große Klassik-Szene, wo mit Oldtimern gefahren wird, auch wirklich sehr interessant. Da bin ich jetzt gerade dabei, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten.
Und wir haben das vorhin schon erwähnt, hast du dann auch mal so ein Trial Wandern, haben wir jetzt gar nicht mehr drüber geredet, hast du das auch schon mal probiert?
Genau, wir hatten vorhin drüber gesprochen bei den Trailern mit der Sitzbank.
Genau.
Es gibt da wirklich eine große Szene, zum Beispiel in Italien und Frankreich, die wirklich viele Events anbieten und leider habe ich es tatsächlich zuvor noch nie geschafft, weil ich einfach in diesem Wettkampfbereich eher drin war und man da schon gucken muss, dass man alles irgendwo unterbringt in einem Jahr. Aber das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel, da dieses Jahr auf jeden Fall mal was mitzumachen, weil es einfach, ich weiß aus Erzählungen, der Peter Meyer, der ja hier bei uns auch Redakteur war, hat da auch schon wirklich viel mitgemacht und schickt immer super schöne Bilder, dass du da mit deinem Moped auf die Berge hochfahren kannst.
Das sind halt echt so Ziegen.
Genau,
Ziegenpfade,
also
dann noch die.
Wirklich, wirklich schön. Und das ist einfach auch nochmal eine Komponente. Da sagen viele, ich will gar keine Wettkämpfe irgendwo fahren, aber das ist halt echt Urlaub. Da kannst du mit deinem Motorrad hinfahren, wo andere wandern und hast eine gute Zeit mit deinen Freunden und bist an einem schönen Ort.
Ja, das finde ich auch cool. Also das finde ich, ist auch eher noch Motorradwandern. Also gut, kann man auf viele Arten definieren, aber das ist für mich das sprichwörtliche Motorradwandern irgendwo, dass du nicht nur Motorrad reist, sondern eben auch wirklich irgendwo in den Bergen auf irgendwelchen einsamen Pfaden oberhalb der Baumgrenze so ungefähr.
Ja, genau. Und so ein Trail-Motorrad ist halt auch wenn es ein Verbrenner ist, eine Kurve weiter hörst du die wirklich schon gar nicht mehr. Die sind extrem leise und auch sehr, sehr freundliche Gefährte, sag ich mal, weil gerade weil du eben den offenen Helm hast und wenn du einem Wanderer oder einem Radfahrer begegnest, kannst du den anlächeln, nett grüßen, der sieht dein Gesicht und das ist eine ganz anderes Erscheinungsbild, als wenn du mit dem Motocross-Helm und verspiegelter Brille irgendwo rumfährst.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, cool. Ja, und auch echt interessant, also dass es dann doch in so einer Nische eben dann doch wieder mehrere Nischen gibt. Also
ja,
das
ist
auch so ein.
Es ist echt verrückt, ja.
Ja, Mona, dann haben wir das Thema, glaube ich, schon ziemlich rund draufgekriegt.
Ja, ich hoffe es.
Ja,
ich kann das nie von außen so beurteilen, weil ich da eben so tief drin stecke, aber...
Ja, du hast ja gemeint, du könntest jetzt den ganzen Tag drüber reden, aber
ja,
das,
auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben es schon ganz gut überrissen und ja, wahrscheinlich fallen uns hinterher wieder Sachen ein, aber ja. Aber vielen, vielen Dank, Mona, dass du mal wieder da warst, dass
ja.
du mal wieder bei uns in der Redaktion warst.
Hat mich auch sehr gefreut und auch danke, dass man das Thema, dass wir das mal besprechen konnten, weil das natürlich auch, freut mich immer, wenn es mehr Leute irgendwie kennen und...
Ja, also ich bin echt angefixt, aber das ist wie genauso wie Rennstrecke, ganz ehrlich. Ich meine, du bist hier ständig umgeben von Leuten, die das sehr oft machen, mehrmals im Jahr machen. Aber ja, man hat eben nicht so viel Zeit, auch wenn wir das beruflich machen. Man kommt trotzdem selten dazu und letztes Jahr hatte ich fast, hat mir der Peter Mayer eben auch so ein Training angeboten, hier das mitzumachen. Ich glaube, der Phil hat das dann letztlich gemacht, weil ich nicht konnte.
Ja.
Ja, aber ich will es definitiv mal ausprobieren. Also das reizt mich fast doch mehr, als mal so ein Rennstreckentraining mitzumachen, weil es auch irgendwie eher dann meinem Naturell entspricht,
ja.
Keine Ahnung.
Ja, und wie gesagt, am Anfang ist die Schwelle einfach viel niedriger, weil man viel weniger Sachen braucht und
ja. Man tut sich nicht so weh, wenn es dann nicht
ja,
so...
Ja, und du kannst auch wirklich das tatsächlich kostenlos oder für 10 Euro Trinkgeld in die Vereinskasse mal ausprobieren und bei der Rennstrecke wird es eher schwierig, sag ich mal.
Ja, okay. Dann hoffe ich, dass ihr auch beim Zuhören Spaß hattet und wenn ihr mehr wissen wollt, dann legen wir euch natürlich das Trialsport-Magazin nochmal ans Herz. Wie ist da eure Webseite?
Genau, das ist einfach www.trialsport.de. Da kann man gerne mal draufklicken. Und
oder am Kiosk, wenn es das noch...
Nee, am Kiosk verkaufen wir tatsächlich nicht.
Nicht mehr? Okay.
Das gibt es nur im Abo oder Probeabo.
Okay. Ja, man muss es ja fragen, weil Kiosk wird ja auch immer weniger, auch bei uns.
Ja,
genau. Und wer das Ganze gleich in der Praxis ausprobieren möchte, ja eben, entweder Verein oder das Motorrad Action Team bietet auch mehrmals im Jahr Eintages- oder Zweitagestrainings an. Und zwar in Wietstock bei Berlin, in Schorndorf bei Stuttgart, in Schönborn nördlich von Dresden und in Gressenich bei Aachen. Also zumindest 2024. Und auch inklusive Leihmöglichkeit. Und ich glaube, es kostet auch gar nicht so viel Geld vergleichsweise. Und außerdem gibt es wie jedes Jahr das Offroad- und Supermoto-Camp in Villars in Frankreich. Da gibt es auch Trial-Angebote und einen Enduro-Lehrgang für Frauen.
Den genau,
machst und auch du oder
genau,
das?
Genau, den mache ich dann. Genau. Also ich freue mich auf.
Da kann man die Mona mal kennenlernen.
Genau, genau. Freue mich über alle, die kommen.
Und die Links gibt es natürlich in der Folgenbeschreibung. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche oder gerne sonst was loswerden wollt, dann erreicht ihr mich am besten per Mail an unter der bekannten Mailadresse podcast@motorrad-online.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.